Herzlich willkommen im Einsatz Literaturclub. Tauche ein in unser Abenteuer.
Wir lassen uns vom Zufall einen Satz schenken, ohne zu wissen, wer ihn geschrieben hat und aus welchem Buch er stammt.
Wir interpretieren, wir assoziieren, wir gehen eine halbe Stunde lang auf eine Reise durch Worte und Welten.
Und am Schluss kommt die Auflösung. Wir sind natürlich genauso gespannt wie du.
Der erste und einzige Literaturclub frei von akademischem Dünkel.
Warum wir das tun? Warum nicht? Lass dich begeistern.
Der Einsatz Literaturclub, das Inspirationsbonbon für den Tag.
Hallo, meine lieben Freundinnen und Freunde des Einsatz Literaturclubs. Heute wieder einmal an einem wunderbar sonnigen Mittwochnachmittag. Zu dieser Uhrzeit, wir testen, ob wir die Woche ein bisschen mit locker flockigem Gedankengut über Literatur, respektive über einen Satz aus einem zufälligen Buch diskutieren oder aufbrechen möchten und uns ein bisschen auf das Wochenende jetzt schon freuen. Vor allem bei diesem schönen Wetter, das wir gerade in der Schweiz haben und ich hoffe in Deutschland auch. Wie geht es euch, meine Lieben? Damit wir starten können, lade ich natürlich alle ein, um sich zu schauen, ob sie da noch ein Buch finden, das sie zu uns mitbringen können. Weil dann können wir starten und zuerst gebe ich aber noch an meine Co-Moderatorin und Co-Moderator weiter.
Hallo miteinander, liebe Freundinnen und Freunde. Ja, lasst uns ankämpfen gegen dieses nachmittägliche, nachlunchtief, das sich da sonst anbahnt, mit Inspirationen und geistigen Höhenflügen zu einem uns zufällig vorgelegten Satz. Das bringt uns dann wieder in die Gänge.
Ja, einen wunderschönen guten Tag zusammen. Und ich kann auch nur wieder meine, wie soll ich sagen, alte Drohung auspacken. Da hinten sind noch nicht, also zwei noch nicht zerschnippelte Ausgaben, Studienausgaben von Sigmund Freud vorhanden. Wenn keiner hochkommt und ein Buch mitbringt, werden wir wohl darauf zurückgreifen müssen. Also ich ermahne daher das Publikum. Das funktioniert. Und ich gebe mal direkt weiter an Sebastian. Der vielleicht auch gerade gar nicht sprechen kann. Ah, doch,
ja,
da ist er.
Nee, doch. Guten Morgen auch von mir. Guten Morgen wollte ich schon sagen. Also, da könnt ihr mal sehen, wie ich das gewohnt bin. Ja, ich hoffe ja nicht, dass wir jetzt gerade Sigmund Freud kriegen. Das wäre vielleicht auf dem Mittag, wenn man so etwas schläfrig ist, nach dem Essen vielleicht doch nicht so die rechte Wahl. Deswegen ist es gut, dass wir jetzt Emanuel hier haben und Sibylle. Also haben wir Buchbringer und die, ich wollte jetzt fast sagen Zahlenfee, aber ihr wisst, was ich meine. Ich bin noch nicht so richtig da.
Ja, genau. Also mir lag das Guten Morgen auch schon auf der zu Bordes. Wir sind das so gewohnt, Guten Morgen zusammen zu unserer Audience, die wir natürlich sowieso alle ganz herzlich einladen, auch zu uns zu kommen, die Hand zu heben und mitzuphilosophieren, mitzudiskutieren, je nachdem, wo man sich gerade befindet. Und ich freue mich sehr, dass Emanuel und Sibylle den Weg zu uns bereits gefunden haben. Ein herzliches Willkommen. Emanuel bringt da immer wahnsinnig passende Bücher gerade zur Gelegenheit jeweils mit. Und Sibylle ist auch ab und zu als Buchbringerin oder als Glücksfee bei uns. Und das freut uns beides natürlich sehr. Emanuel, herzlich willkommen. Bist du der Buchbringer heute?
Das bin ich gerne. Und bei der Drohung, die Andreas da ausgesprochen hat, musste ich einfach hochkommen.
Ja, das habe ich gedacht. Das ist sehr schön. Liebe Sibylle, möchtest du dann dein Amt als Glücksfee annehmen?
Das mache ich gerne.
Sehr schön. Also, lieber Emanuel, du sagst uns noch, von wo du Seiten hast, aus denen Sibylle wählen darf.
Bei dem schönen Wetter wollen wir ja leichte Kost. Das Buch beginnt auf Seite 4 und endet auf Seite 45.
Dann nehme ich 39.
Sehr schön. Da braucht man auch gar nicht lange zu blättern, weil bei diesem kleinen Büchlein
bin ich auch schon angekommen und lese vor. Wir kamen an einen schiefergrauen See, wo lag der? Ich sag's nochmal. Wir kamen an einen schiefergrauen See, wo lag der?
Mit Fragezeichen am Schluss nehme ich.
Mit Fragezeichen am Schluss, jawohl.
Wir kamen an einen schiefergrauen See. Liebe Sibylle, vielen Dank, lieber Emanuel. Ich glaube, wir haben das bei diesem kurzen Satz, der schon sehr vielversprechend beginnt hier. Und liebe Sibylle, du hast das Recht, aber nicht die Pflicht, dich als Erste zu diesem wunderbaren Satz äußern zu dürfen. Möchtest du das annehmen?
Das mache ich gerne. Also das ist, ja, man merkt die Schnelligkeit, mit der Emanuel wählen musste. Der hat gedacht, bevor wir jetzt über irgendwas Tiefgreifendes hier reden müssen, dann mal schnell, was haben wir hier liegen? Und er hat dort liegen ein Reisetagebuch, das ja oft viel interessanter zu lesen ist als Reiseführer, wo irgendjemand beschreibt, wo er gewandert ist und an einen schiefergrauen See kam. Wo sind die Seen schiefergrau? Witzig, ich dachte als allererstes ans Sauerland, weil da ja so viele Schieferhäuser auch sind. Aber die Seen sind eindeutig nicht schiefergrau. Also, wo er uns hinführt, der liebe Emanuel, habe ich keine Ahnung, aber es ist bestimmt ein Reisetagebüchlein.
Ach ja, ich liebe natürlich auch diese Reisegeschichten, Reisetagebücher, du hast recht, die sind oft viel spannender und man entdeckt noch mehr, als man es aus den üblichen Reiseführern Marco Polo und Konsorte sehen kann, wo dann einfach nur die Top 10 Sehenswürdigkeiten drin sind, die eh schon alle gesehen haben und die man schon tausendfach online oder auf Bildern gesehen hat. Und deswegen bin ich fast eigentlich auch geneigt, dass du recht haben könntest, liebes Wille. Ein Reisetagebuch. Lieber Emanuel, möchtest du etwas noch erzählen, wieso du dieses Buch heute bringst?
Da kann ich gerne was dazu erzählen. In der Schule hat man ja, weiß ich, die Wahl Französisch, Latein oder Ähnliches. Ich habe mich da in der Oberstufe für Literatur entschieden zusätzlich. Und Frau Dr. Dörr hat uns immer nahegelegt, beschäftigt euch doch mal nicht nur mit dem Werk selber, sondern auch mit den Umständen, unter denen es zustande kam, wo es war, in welcher Zeit es war und so weiter. Und so bin ich auf dieses Buch gekommen, ganz einfach.
Also ein Buch, das du seit der Oberstufe mit dir mit?
Nein, die Idee, sich damit zu beschäftigen, wo war der Schriftsteller zu der Zeit, wo ist er langgereist, hat das Einflüsse auf sein Werk oder seine Stimmung gehabt, hat mich dazu getrieben, dieses Buch hier mitzubringen. Sagen wir es so.
Okay, das tönt auch sehr, sehr spannend. Vielen herzlichen Dank, lieber Emanuel, für deine Erläuterungen schon mal dazu. Meine lieben Besucherinnen und Besucher des heutigen Einsatzliteraturclubs, ihr habt gesehen, es ist ein kleines Buch, das Emanuel uns heute mitbringt. Der Satz, wir kamen an einen schiefergrauen See, mit dem Rätsel, wo war der wohl, steht ja bereits in unserem Chat. Ihr könnt ihn nachlesen. Was macht dieser Satz mit euch? Was? Ja, liebe Judith.
Ich muss ganz kurz nachfragen. Heißt es, wo war der oder wo lag der? Wie ist die korrekte Satzkonstruktion? Lieber Emanuel, kannst du mich noch kurz aufklären?
Ja. Wo lag der?
Wo lag der? Genau, das. Ich bin etwas pingelig jeweils, aber manchmal konzentrieren wir uns ja auf wirklich die einzelnen Wörter und wo lag der? Jetzt nur gerade, weil ich so mich selber gehört habe mit dem lag. Das liegt ja schon nahe beim französischen lac von See und deshalb passt das ganz gut.
Ja, genau. Und auch der See, der da liegt. Also schon, dass der See liegt, wie der Fluss in seinem Flussbett, liegt der See in seinem Tal vielleicht oder in seiner, ja, keine Ahnung, Senke oder so ähnliches. Also ein spannender Satz, der nicht nur geografisch spannend tönt. Deswegen ist wahrscheinlich auch der liebe Frank sofort zu uns geeilt. Lieber Frank, was hat dich getriggert, dass du mit uns über diesen Satz sprechen möchtest? Herzlich willkommen.
Hallo, hallihallo. Ja, ich war hier gerade so am Rumstöbern, während ich hier zugehört habe auf den Kickstarter-Campaigns, und dann wurde dieser Satz vorgelesen und da kam mir sofort das Bild in den Sinn. Da kommt jetzt dieser See, der ist also im Weg, da müssen sie also rüber, da müssen sie also ein Boot bauen, da brauchen sie eine, und ich glaube, Emanuel ist auch großer Fan, eine Handaxt. Und bei Kickstarter gibt es gerade eine sagenumwobene Streitaxt, mit der man ganz hervorragend, glaube ich, Boote bauen kann. Und das Bild hatte ich gleich im Sinne, als dieser See da auftauchte.
Das heißt, die Handaxt, die verfolgt uns natürlich seit den Anfängen. Ich weiß nicht, ob du das auch weißt, aber ich vermute ja schon. Die Handaxt mit dem Handaxtmörder natürlich verfolgt uns ja in den ganzen Jahren dieses Einsatzliteraturclubs. Und jetzt bringst du die Handaxt aber nicht mit dem Mörder in Verbindung, sondern mit dem Bootsbauer, der uns den Weg über diesen tiefergrauen See ermöglichen wird.
Die hat auch noch so einen schönen Namen, die heißt die Ulf-Stil-Axt. Die Ulf-Stil-Axt. Ich habe es in den Chat getan.
Ach, so cool, so cool. Also ich glaube, dass wir machen irgendwann auf unserer Webseite einen Shop auf und werden diese dort anbieten für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, weil das ist einfach zu köstlich und ist schon fast ein Symbol zu unserem Einsatzliteraturclub geworden. Natürlich eben zum Boote bauen und nicht zum Menschen umbringen. Es ist super. Ja immer nur... Ja, genau, ja,
lieber Andreas. Also ich würde eine Handaxt, eine Modelleisenbahn und Gras anbieten wollen. Das
Ja, genau. Katzengras natürlich, lieber Andreas. Katzengras.
Und ein paar Bücherlampen, nicht zu vergessen.
Ja, genau, genau.
Ja, aber die haben in unseren Geschichten ja jetzt keinen Einfluss gehabt. Aber wir hatten den Eisenbahnmörder, wir haben die Handaxt,
wir hatten den Kiffer. Moment. Als du unser Sponsor warst, mal eine gewisse Zeit lang, da haben wir deine Bücherlampen eingebaut in unsere Geschichten, das weiß ich
ja,
noch.
Ja gut, okay.
doch, die gehören damit hinein, die kommen mit auf die Seite. Aber zurück zum Satz, ich wundere mich schon, wer da unterwegs ist. Also da wandert jemand, sag ich mir mal, sind sie auch mit Fahrrädern unterwegs oder mit einem Auto, keine Ahnung, aber ich habe mir jetzt vorgestellt, da ist eine Gruppe am Wandern und jetzt erzählen sie da so oder halten Rückschau, wir kamen an einen schiefergrauen See, wo lag der? Ja, Himmel, Herrgott, nochmal. Entweder kann man ganz banal die Frage beantworten und sagen, ja, der liegt vor einem oder hinter einem oder vielleicht zeitlich im Tal oder irgendwie sowas. Aber wahrscheinlich ist ja die Frage, wo liegt er geografisch und wo sind denn diese Leute unterwegs, respektive haben sie sich denn überhaupt nicht vorbereitet, wo sie durchwandern? Dabei ist das doch das Elementarste, wenn man auf eine Wanderung geht, dass man sich genau die Tour zurechtlegt. Das kann gefährlich werden, wenn man das nicht tut. Wie kann man die Frage stellen, wo dieser See jetzt lag? Das muss einem doch klar sein, wenn man da auf einer Wanderung ist. Bin da etwas verwirrt.
Ja, das stimmt, weil wir kamen an einen schiefergrauen See und picknickten dort oder irgend sowas, wäre der Satz völlig logisch natürlich gewesen, aber mit der Frage, wo lag der, das ist dann so das Spiel, das die Eltern mit den Kindern spielen, wenn sie eben nicht wandern möchten, da macht man halt dann so, baut man dann so Rätsel ein unterwegs und sagt, ja, schau mal diesen Baum an, was ist denn das? Und das ist das Vögelchen, das da pfeift und was ist denn das für ein Vögelchen? Und dann kamen wir an einen schiefergrauen See und wo lag denn der? Wo sind wir denn hier? Und so irgend sowas, damit die lieben Kleinen einfach nicht dran denken, dass sie laufen müssen, sondern einfach mitwatschen und fröhlich pfeifen da vorbeikommen oder so.
Hat das bei dir gewirkt? Wurde dann fröhlich gepfiffen? Nein, bei uns war das eher dann noch schlechter. Jetzt findet da noch so ein Schülerlis-Zeugs statt und man wird da noch ständig abgefragt. Also das hat bei uns leider nicht funktioniert.
sein. Bei uns hat auch am besten gewirkt die Aussicht auf irgendeine heiße Schokolade beim nächsten Restaurant oder so, bei der Berghütte. Das war dann der Höhepunkt oder so. Genau. Aber wir schweifen ab. Von den Bergwandern gehen wir zu Raman. Schön, bist du zu uns gekommen, lieber Raman, zu dieser noch etwas ungewohnten Stunde.
Ja, das stimmt. Ich habe das gerade zufällig gesehen, dass ihr live seid. Ja, also der Satz ist wirklich rätselhaft. Erstens wusste ich überhaupt nicht, was Schiefergrau ist, also musste ich nachschlagen. Das ist dunkelgrau, habe ich gerade gelernt. Also ich bin immer noch in der Integrationsphase, bin noch nicht ganz integriert in der deutschen Sprache. Lerne immer noch was dazu. Und dann hat Emanuel noch einen Tipp gegeben. Er hat gesagt, die Oberstufe. Und man sollte sich mit den Autoren und deren Umständen beschäftigen. Und da habe ich gedacht, welche Autoren hat man denn in der Oberstufe gelesen? Und das fühlt sich hier irgendwie sehr deutsch oder schweizerdeutsch an. Also habe ich gedacht, es könnte ja alles Mögliche sein. Von Hermann Hesse über Dürrenmatt, Max Frisch, Tucholsky, was auch immer. Ich habe auch neulich gepostet, dass der Peter Bixel gestorben ist, der Schweizer Autor, leider. Ja, da war ich gerade am Raten, welcher Oberstufendichter hier vielleicht Emanuel im Hinterkopf hat oder wessen Buch das ist. Ja, das wäre es also von meiner Seite.
Ein großartiger Tipp, ja. Na, ein großartiger Tipp. Ich denke auch, lieber Emanuel, ich wollte dich gar nicht abbrechen. Möchtest du noch was ergänzen, lieber Emanuel?
Ich wollte ihm nur sagen, er ist nah dran.
Ich glaube, Raman ist sowieso derjenige, der die meisten Waschmaschinen bei uns gewonnen hat. Er ist immer nahe dran.
Ja, erstmal nicht wissen, was Schiefergrau ist, ne, und dann nah dran sein. Das ist auch gut, ne?
Ja, genau.
Aber heute gilt es ja eben, das Rätsel zu lösen, wo dieser See liegt. Und ich finde, wir könnten da mal versuchen, ein bisschen detektivisches Gespür zu entwickeln. Und die Farbe Schiefergrau, die gibt ja schon einen Hinweis, denke ich. Also wenn ich jetzt höre, Schiefergrau und ein See, dann stelle ich mir vor, wenn der so dunkel ist, so dunkelgrau, dann würde ich jetzt daraus schließen, dass es sich um einen tiefen See handelt. Und tiefe Seen hat es in engen Tälern, vielleicht nicht allzu weit oben, sondern irgendwie noch in mittelländischer Umgebung, aber doch irgend schon Richtung Alpen hin. Und ich kenne natürlich die Seen außerhalb der Schweiz weniger gut. Wenn ich jetzt auf einen Schweizer See tippen würde, könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass es sich um den Walensee handelt. Der ist tief und zwischen steilen Berghängen drin, ist auch kalt und ich tippe mal auf den Walensee.
Ja, da tippst du falsch, liebe Judith. Da fahre ich öfters entlang und der hat eine tief petrolgrüne, schöne, warme Farbe eigentlich, außer vielleicht, wenn es dann eben je nach Wetterbedingungen könnte es zu Schiefergrau neigen, aber der hat eine wunderschöne Farbe. Überhaupt haben die Schweizer Bergseen natürlich nur blau, nur schön, in denen sich die Berge, schneebedeckten Berge spiegeln. Also so richtig kitschig könnt ihr euch das vorstellen. Aber ich bin da auch ein bisschen diesem See nachgegangen, muss ich sagen, für mich selber. Und bin da beim berühmten Film hängen geblieben, Der Schatz im Silbersee. Weil Silber und Schiefergrau für mich doch ähnlich sein könnte. Und ich weiß nicht, wer das noch kennt, denn Der Schatz im Silbersee. Ich musste extra schnell nachgucken, von wann der war, dieser Film. Also der ist irgendwie von 1962. Und es ist natürlich Old Shatterhand und Winnetou, die da diesen See entlang reiten. Und was ich ganz lustig fand, weil ich jetzt das schnell gegoogelt habe, von wann der ist, Götz George hat darin auch mitgemacht. Also das fand ich dann wirklich ganz lustig, weil das wusste ich natürlich nicht. Ich kenne den nur als Kommissar und nicht als irgendwie Westernheld, der da dem Winnetou die Hand reicht oder keine Ahnung, sich duelliert oder was auch immer. Weil die Geschichte, keine Ahnung mehr, ich glaube, ich habe das als ganz kleines Mädchen durfte ich diesen Film einmal im Fernsehen schauen, bei seiner 223. Wiederholung oder so. Genau. Aber ich schweife ab. Der Schatz im Silbersee könnte ein Tipp sein, ist aber vielleicht dann doch wieder ein bisschen weg von den Oberstufenschriftstellern, die Raman aufgezählt hat, von dem eben Peter Bixel jetzt leider soeben kurz vor seinem 90. Geburtstag verstorben ist. Aber jetzt haben wir die liebe Q, die da noch dazugekommen ist. Herzlich willkommen. Wie geht es dir mit diesem Satz heute?
Ja, hallo alle zusammen. Tut mir jetzt leid, jetzt habe ich nichts Neues beizutragen. Mich hat jetzt der Winnetou getriggert. Und zwar einfach ganz schnell, bitte, wenn ihr die Gelegenheit habt und nicht wisst, wohin im Urlaub, fahrt doch dorthin, wo sie gedreht worden sind, nämlich in Kroatien. Es ist eine leichte Kost und irgendwie so ein Reiseführer, so, da dachte ich, jawohl, das mit dem Winnetou, das könnte eine Karl-May-Reise sein. Und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, es war bei uns schlechtes Wetter, da würde das Schiefergrau so passen. Also die sind absolut empfehlenswert, diese Blitwitze sehen, wie sie eigentlich heißen.
Ach, was eine wundervolle Empfehlung, liebe Q. Genau, Sibylle, du möchtest dich gerade äußern.
Also, mich hat jetzt Raman, der ist aber auch schlau, ne? Der hat mich eigentlich auch nochmal auf die Idee gebracht, ich habe ja auch mal einen Deutschleistungskurs gehabt, was haben wir denn gelesen? Wir haben also Schiller, Lessing, Goethe, die üblichen, und dann noch so ein bisschen Homo Faber, also Max Frisch, Kurt Tucholsky, Hugo von Fallersleben, dann haben wir mal so einen Exkurs zu Andreas Gryphius, was auch immer. Also, wir sind uns einig, das Buch muss eine Zeit beschreiben, wo die Leute weder gegoogelt haben, wo sie sind, noch wo sie mit exzellenten Wanderkarten irgendwie losstapften, um nochmal den Kreis zu schließen zu Lakritzers Einwand von vorhin. Da ist man losgewandert und da hieß es, da und da ist das Weg, und da ist Weg und es ist ausgeschildert, und wenn ein Schild fehlte oder der Weg ein bisschen länger war, als man dachte, dann hat man sich schon mal gefragt, wo das ist. Dann ist mir noch mal eingefallen, dass die Iller, ich bin ja viel im Allgäu, dass die Iller in der Schneeschmelze immer total ihre Farbe wechselt. Die kann ja auch so wunderschön türkis sein. Aber wenn die Schneeschmelze mit Vollgas kommt, dann ist die im Grau. So, und dunkel heißt tief. Also mit anderen Worten, wir suchen in irgendeinem Gebirge, was weiß ich, wahrscheinlich in Europa, sonst glaube ich, hätte das wieder Emanuel ja uns nicht mitgebracht. Also, was haben wir an großen? Wir haben die Alpen, irgendeinen sehr tiefen Alpensee, wüsste ich auch gerade nicht welchen. Oder was haben wir denn noch an Gebirgen? Ja, also wir suchen irgendein europäisches Gebirge, wo irgendeiner dieser typischen Abitur-Schriftsteller hingewandert ist zu einer Zeit, wo es noch kein Google war. Das ist meine Meinung.
Ja, und ich habe bewusst Karl May ausgeschlossen, weil das kann nicht sein in der
Oberstufe. Das glaube ich auch nicht.
Es gibt Stress, ja, genau. Und das muss ein deutschsprachiger Autor sein, weil Schiefengrau, das zu übersetzen aus dem Englischen, das ist auch irgendwie komisch, glaube ich. Das so genau würde man das nicht hinkriegen bei so einem Wort. Und deswegen habe ich die paar zusammengezählt. Und übrigens, Jeanette, den Götz-George habe ich tatsächlich zum ersten Mal bei dem Winnetou-Film gesehen. Und erst dann im Tatort und war sehr verwundert, dass so ein Westernheld jetzt im Tatort plötzlich durch die Straßen fährt.
Ja. Wie köstlich, ja, genau.
eher mit Pferden habe ich ihn assoziiert und nicht mit Autos. Ne?
Ja, eben so geht es einem, je nachdem, wo man einsteigt bei diesem Lebenslauf dort. Aber ja, ihr habt natürlich recht mit diesen Oberstufen Schriftstellen oder so. Wobei mir gefällt natürlich die Reise nach Kroatien schon auch gut, die Q da eingebracht hat. Ich wusste nicht, wo dieser Film gedreht worden ist. Und könnte mir vorstellen, ich weiß gar nicht, weißt du, ob man da dann noch etwas sehen kann? Also gibt es quasi noch so eine Gedenkstätte oder so? Ricarda, warst du da schon? Nein.
Nein, das ist ganz berühmt. Entschuldigung, das ist dass ich heute also, eine auch dieser Instagram-Geschichten, Entschuldigung, wenn ich jetzt, das ist ganz, also das, diese ganzen auch Landschaften, dort wurden die ganzen Winnetou-Filme damals gedreht in Kroatien. Aber ich überlasse mal Pew das Wort. Magst du noch ein bisschen mehr dazu erzählen?
Schon gut, ja. Alles richtig. Ich konnte jetzt fertig kauen. Ich bin nämlich beim Mittagessen. Na, aber ja und nein. Also es ist nicht nur, also es ist Instagram, ja, aber nicht nur. Die sind schon länger bekannt vor Instagram, diese Serien gewesen. Die fallen so kaskadenartig nach unten. Also da gibt es mehrere Stufen, die man darauf geht. Und da ist eins über dem anderen. Das macht es so speziell und einzigartig. Und diese Holzstege, die gehen so über diese Bäche drüber und über diese ja kleinen Wasserfällchen und so. Aber ja, es ist sehr voll, es ist sehr touristisch und zwar eben alles ist irgendwie dort, hat man das Gefühl. Also es ist wie so die ganze Welt einfach, die da im Sommer ja hinfährt. Also wirklich, es ist sehr touristisch. Ja.
Also ich wusste nicht, dass die in Kroatien gedreht waren. Also ich kannte ja früher die amerikanischen Western. Und dann kam plötzlich Winnetou im Fernsehen und ich wusste, irgendwas ist komisch hier oder anders, weil die Landschaft war anders und die haben auch irgendwie anders geschossen. Also dieses Knallgeräusch war anders wie im amerikanischen Film und ich weiß, dass man heute Indianer nicht mehr sagen darf, aber die sahen auch irgendwie anders aus als in den amerikanischen Filmen. Und viel, viel später habe ich erfahren, dass das in Kroatien alles gedreht wurde.
Ja, das war so eigentlich die deutsche Antwort auf den die italienischen Western und auf die amerikanischen Western. Und das war natürlich ein Riesenhype, dass man die ganzen Karl May Filme dann damals dann in Kroatien gedreht hat, weil die Landschaft natürlich auch so wunderschön war, damals auch schön unberührt und wenig bevölkert und ein Highlight und heute wird es touristisch komplett ausgeschlachtet. Also es ist weiterhin schön, aber jetzt können wir nochmal bitte zum Satz nochmal zurückgehen. Emanuel hat zwar gesagt, dass er hat nicht davon gesprochen, dass das Oberstufenliteratur ist, sondern er hat von seiner Deutschlehrerin gesprochen, die gesagt hat, überlegt euch, wenn ihr etwas lest, in welchem Zeitkontext, in welcher Gegend es spielt, warum etwas so passiert, warum etwas, also eine Geschichte sich auch so entwickelt, weil sie in dieser Zeit spielt und nicht in einer anderen, und warum, weil sie genau in dieser Gegend spielt. Und deswegen, also wir haben uns ein bisschen so wegtreiben lassen, so, weil er eben seine Lehrerin zitiert hat. Ich denke, wir sind bei einem schiefergrauen See. Das ist klar, das ist dieser schiefergrau, wissen wir jetzt. Und hat gesagt, ist dunkelgrau und hat auch etwas Mattes. Schiefergrau kann auch etwas Silbriges haben. Wenn Schiefer so ein bisschen älter wird, kriegt es noch so einen ganz kleinen silbrigen Rahmen rein. Also es muss, wenn ein See so aussieht, dann ist es eigentlich relativ dunkel. Weil normalerweise sind Seen blau, leicht grünlich, vielleicht werden sie auch so milchig, wie in der Schweiz, wenn die Gletscherschmelze ist und die Gletscher füllen die Seen, dann werden sie so hellblau milchig, dann zum Kiesfarben zum Teil. Also, und dann kommt es natürlich darauf an, was für eine Wetterstimmung ist, das wiederum reflektiert wird das Licht. Das hat auch wieder mit der Tiefe zu tun. Also wenn ein Wasser dunkel matt und relativ ja fast schwarz wird, dann sind wir in einer Stimmung drin, die eigentlich ja könnte auch ein bedrohliches Potenzial haben, irgend so etwas, wo es jetzt nicht so hier feiern wir jetzt und hier hauen wir unsere Zelte, bauen unsere Zelte auf und machen Lagerfeuer und so. Es ist auch so, ich finde es ein bisschen, auch können wir eine düstere Stimmung haben. Und das dann kommt, es ist ja fast wie eine rhetorische Frage, die da gestellt wird. Also das ist ja, wo finden wir in der Literatur, entweder haben wir ein aktives Rätselbuch jetzt hier, sondern es wirkt wie rhetorisch. Also muss es irgendwo ein Wasser sein, was anscheinend schon so eine Dauerstimmung hat von Bedrohung, von Düsterheit. Also das ist ein spannendes Konzept. Also ich kann, mir fällt jetzt auch nicht aktiv, ist es ein, aber so, es ist, für mich ist eher so ein düsteres, eine düstere Atmosphäre, die auch geschichtsträchtig sein muss. Deswegen diese rhetorische Frage.
Ich habe mich an der Deutschlehrerin orientiert, weil ich wusste von unserer Deutschlehrerin, die hat also keine Bücher gelesen, also wir haben keine gelesen, die übersetzt waren. Also waren erstmal die englischsprachigen und französischen erstmal ausgeschlossen. Das war jetzt nur, wie ich da kombiniert habe. Und dann dieses Schiefergrau, also das ist einfach so ein Wort, können wir überhaupt nicht vorstellen, dass es übersetzbar ist, so in der Art. Und deswegen kam ich auf die üblichen Oberstufen Dichter, die wir halt durchgenommen hatten. Und deswegen habe ich nur ein bisschen geraten.
Ja, weißt du, wir können es auch ergänzen noch mit Dürrenmatt.
Ist noch doch, nicht gefallen. Hatte ich erwähnt.
Mit Lenz ist noch
den
nicht gefallen.
Hatte ich erwähnt.
Ja, ja, Dürrenmatt, also ja. Okay, gut, Entschuldigung, also Frisch hatte ich in Erinnerung, aber noch Siegfried Lenz und so, also gibt ja noch alle, und natürlich ein bisschen, und aber das ist ja schon das eine, aber das andere ist eben, dieses Schiefergrau ist natürlich auch sehr schön, mit einer Farbe einen See zu beschreiben, das ist ja also auch eine sehr schöne Kunst, so die Adjektive einzusetzen, dass bei uns auch schon ein Bild da entsteht, dass jetzt dir jetzt vielleicht Schiefergrau nicht gerade super gewillt, aber auf der anderen Seite, dass du weißt, wie Schiefer aussieht, und deswegen kommt das, die Allegorie kommt da, ist das nicht, nein, das ist keine Allegorie, Quatsch. Also dieses Bild entsteht ja relativ schnell, wie dieses Wasser ist. Deswegen, also schöne Beschreibung, aber bin mal gespannt.
Ich wusste nicht mal, was Schiefer ist, das muss ich zugeben.
Das glaube ich dir nicht, dass du nicht weißt, was Schiefer ist.
Ich habe das öfters gehört, das, aber noch nicht so hinterfragt.
Roman, es ist das Gegenteil von gerader.
Ja, eben. Nein, ach so, okay, da will ich das. Okay. Schiefe Ebene, siehst du? Ja.
Oh Gott.
Gerader am geradesten und schiefer am schiefesten.
Genau. So nah an die Schiefer nimmst du für Wände und gerader nimmst du für den Boden. Aber es ist alles grau und strukturiert.
So naheliegend, dass ich gar nicht drauf gekommen bin.
Ja, ihr habt schon recht. Also Bekannte von mir, die haben tatsächlich so einen Schieferboden in ihrem ganzen Haus verlegt, und das wirkt dann eben genauso düster, vielleicht nicht bedrohlich, aber genauso düster, wie uns das Ricarda geschildert hat. Weil,
um das Wortspiel noch weiter zu treiben, wenn Schiefer am Boden liegt, dann ist es eben gerade nicht eben.
Ja, genau. Also bevor wir jetzt ausarten und mit Wortspielereien übertrumpfen, was
und es gibt noch Schieferdächer. Ja, es gibt noch Schieferdächer.
Ich sag nur schiefe Ebene in der Physik.
Schieferdächer? Schieferdächer höre ich hier.
Ja, Schieferdächer gibt es auch. Ja, Schieferdächer. Also Schieferdächer gibt es auch. Im Schwarzwald werden sie mit Schiefer gedeckt.
Kriegt man mit der Handaxt wieder hin.
Genau.
Das ist übrigens.
Und es gibt gerade Schieferdächer.
Aber das ist ganz großartig, Ricarda. Und wo du es gerade sagst, falls ihr, das meine ich jetzt auch ganz ernst und ohne Ironie, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, wie die das machen. Guckt euch einfach mal auf YouTube oder irgendwo, wo man sowas findet, Dachdecker an, die mit Schieferplatten ein Dach decken. Das ist der Knaller. Dann sieht man nämlich auch zum ersten Mal diesen Zimmermannshammer, den kennt man vielleicht, ne, der auf der einen Seite so spitz ist und auf der anderen Seite ein normaler Hammer. Da seht ihr auch zum ersten Mal, wie das Ding im Einsatz so richtig benutzt wird, um so ein Dach zu decken. Da ergibt alles Sinn, wenn ihr das seht. Das ist ein grandioses Handwerk. Das sind wunderschöne Dächer, und man sieht zum ersten Mal auch wirklich, wie dieses Werkzeug, dieser Zimmermannshammer, warum der so ist, wie er ist. Das ist eine ganz großartige Sache, die du da ansprichst, Ricarda. Ich bin immer noch begeistert von solchen Dingen. Unbedingt YouTube irgendwo, schaut euch das mal an, das ist ein Knaller. Ja. Das ist echt geil.
Also ich kann es dir aktuell sagen, ich habe ein Schieferdach bei mir leider runternehmen müssen, weil es undicht war. Und ich habe niemanden gefunden, keinen Dachdecker mehr gefunden, der mir wiederum die Schiefern hätten hochmachen können. Also ich rede jetzt aktuell von Mecklenburg. Mhm. Es ist also bitter, bitter schade. Dieses Handwerk stirbt auch langsam aus. Ich habe alle Schiefern, Platten, die wir heil runterbekommen haben, habe ich aufgehoben, in der Hoffnung, dass irgendwann mal ein
ja, vielleicht jemand auf der Walz, jemand vorbeikommt und dass ich den bitten kann und die das kennt. Und das Ganze ist noch in Blei gefasst gewesen. Also die werden auf also dieses so, naja, jedenfalls Schieferdächer sind was ganz besonders Schönes, ja.
Sehr schön, sehr schön. Schieferboden, Schieferdächer, Schieferturm von Pisa, nicht zu vergessen. Und zum Schluss noch die Schiefertafel, die übrigens auch ganz glatt ist, damit man darauf mit Kreide schreiben kann. Und das bringt uns wieder zur Oberstufe zurück. So haben wir jetzt den Kreis rund um diesen schiefergrauen See geschlossen und sind eigentlich ja auch schon in der Schlussrunde angekommen. Wer hat denn noch eine Idee? Wer möchte sich am Wortspiel noch beteiligen? Weil sonst gebe ich das Wort dem lieben Emanuel zurück, der uns erläutern kann, um was es denn hier geht. Und wieso man in so einem Buch so eine Frage stellt, rhetorisch oder nicht.
Ganz kurz, Simon ist noch dazu gestoßen und hallo auch von mir, ganz verspätet.
Hallo Marianne, ja klar, und,
hallo. Hallo Simon, grüß dich.
Hallo, ich bin mir nicht ganz sicher, es wurde bestimmt schon gesagt und dann habe ich kurz nicht aufgepasst und bekenne mich schuldig, aber um sicher zu gehen, dass das auf jeden Fall gefallen ist, friert der See doch sicherlich auch zu, sodass man darauf Skifahren kann.
Ja, natürlich, lieber Simon, es ist noch nicht gefallen. Der zugefrorene See, der hat tatsächlich auch eine ganz dunkle Farbe. Das Eis wird ganz, ganz dunkel, natürlich, bevor es eben vielleicht abgekratzt ist, wenn man darauf fährt. Skifährt oder Schlittschuh fährt, Skifährt. Natürlich, aber die Farbe passt eben auch, der schiefergraue See. Ja. Das könnte natürlich dann wiederum, bei uns in der Schweiz ist der berühmte St. Moritzer See, der immer Simser See oder so, die zugefroren sind und die da ein Spektakel bieten, zum Beispiel mit
Polo. Da habe ich tatsächlich auch dran gedacht, an einen Bergsee, wo tatsächlich vom Schnee verhangenen Abhang runter, schneebedeckten Abhang runter saust und dann auf den, eben wie gesagt, den schiefergrauen See zu donnert und dann da drauf weiterfährt.
Oh ja, kann man übrigens noch was. Ich habe heute einen Lauf. Es gibt eine ganz spezielle Form von Eis, also von einem zugefrorenen See, gerade in skandinavischen Ländern. Das sieht sehr dunkel aus. Denn das ist so ein schwarzes Eis. Ich glaube, das war die Übersetzung davon. Das ist eigentlich sehr dünn, aber sehr extrem stabil. Das ist, das hat eine, wie soll ich sagen, aufgrund dessen, auf die Art und Weise, wie das zugefroren ist, hält es Personen da drauf, obwohl es sehr dünn ist, weil es sich zur Seite wegdrückt und dadurch für Stabilität an den Ufern sorgt. Eine ganz spezielle Sache. Und das könnt ihr auch mal schauen, falls ihr das noch nicht kennt. Und das gibt eine interessante Farbe, eigentlich sogar tatsächlich fast wie dieses Schiefer, was wir hier haben.
Besonders ist ja darauf hinzu, also wenn das Eis dann irgendwann wieder geschmolzen ist, kann man ja trotzdem trotzdem einfach unbeachtet dessen weiter darauf schiffern. Also Schiff fahren.
Eieieiei. Und ich muss jetzt noch kurz etwas anregen. Also erstens mal, Jeanette, gell, diese Mittwochsverlegung von morgen auf 1 Uhr, ich glaube, die bringt's. Du merkst, die Leute sind extrem aktiv. Wenn wir jetzt schon bei den Bergseen gelandet sind, die gefrieren, muss ich jetzt doch auch noch etwas für die Literatur tun. Ihr habt schon so viele tolle Namen genannt und als ehemalige Germanistik-Studierende mit Germanistikabschluss muss ich mich da irgendwie schon auch noch ein bisschen einreihen, sonst falle ich da völlig flach weg. Mir kommt da natürlich jetzt der Silvaplanersee in den Sinn und da geht's um Nietzsche. Und das ist doch ein Name, der auch noch genannt werden darf in diesem Zusammenhang.
Natürlich, natürlich. Der darf nicht fehlen. Und eben diese dunkel gefrorenen Seen, die haben sogar auch, die tragen sogar Autos. Ich durfte mal da am St. Moritzer See mit den Autos rumfahren, weil man kann da Eis üben, wie man sich beim schleudernden Auto verhält und so. Also ganz spannend. Und Nietzsche natürlich. Natürlich musste er noch dabei sein, um den Reigen komplett zu machen, egal wie wir jetzt da über das Eis schlittern oder schiefern. Wir kommen zum Schluss, liebe Leute. Lieber Emanuel, vielen Dank, dass du uns das Buch gebracht hast. Um was geht es denn? Kannst du uns erlösen, wieso man diese Frage stellt? Da
Jeanette, oder? Gibst du mir 2-3 Minuten, damit ich euch etwas ausführlicher erlöse? Natürlich. Also Punkt 1 an Rahman gerichtet. Als Fotograf und Oldtimer-Freak habe ich ein besonderes Verhältnis zu Grau. Insofern, Sibylle, vielen Dank für diese Seite mit dem Schiefergrau. Allein für meinen Oldtimer hat BMW damals 11 verschiedene Grautöne angeboten, die man sich raussuchen könnte. Und ich habe vor längerer Zeit von einer Auflösung Hintergründe gekauft, Papierhintergründe. Und da gab es dann Light Grey, Dark Grey und Slate Grey und das ist Schiefergrau. Das gibt's also überall und Fotografen stufen das Grau extrem ab. Kommen wir zu dem Zitat. Ich lese noch kurz was dazu vor. Wir kamen an einen schiefergrauen See. Wo lag der? In den Pyrenäen? Aber das war Ostpreußen. Das war östliches Deutschland. Die Ufer mit langen, kargen Kiefern besetzt, sandige Ränder, gedämpfte Farben. Und ich dachte, das schönste Kurland der Welt. Ich hatte ja immer schon mal die Idee, ich muss euch mal ein fotografisches Buch, ein Buch mit Bildern mitbringen, aber wie fasse ich die in Text? Das ist schwierig. Ich habe den Spagat geschafft. Es ist ein Buch, das von Hermann Dornhege fotografiert wurde, ein Kollege, der 2 Jahre älter ist als ich. Und während ich in Osnabrück auf die Welt gekommen bin, ist er wenige Kilometer davon in Münster tätig, macht sehr schöne, stimmungsvolle Bilder, Reportagen, auch vor allem Reisefotografie. Und jetzt kommen wir zu der Frage, um was geht es? Die Pyrenäen legen sich von jeher quer, grafisch, historisch und auch sonst. Viele zogen hier durch, nur wenige verweilten. So ist das französisch-spanische Grenzgebiet selbst über Jahrhunderte das geblieben, was es immer war. Unzugänglich, unberührt und wunderschön. Abgeschieden vom Rest der Welt ist hier die Idylle noch täglich. Bereits im Jahr 1925, als der politische Querkopf Kurt Tucholsky 2 Monate lang die Pyrenäen erkundete, war es für den sensiblen Schriftsteller eine Reise in die Vergangenheit. Es handelt sich um das Buch Auf Tucholskys Spuren, ein Pyrenäenbuch, wo der Fotograf mit einem Kollegen zusammen, einem Schriftsteller, der das nachbearbeitet hat, eine Reise gemacht hat auf den Spuren Tucholskys und Bilder aufgenommen hat, die Tucholsky damals vermutlich auch gesehen hat oder gesehen haben könnte. Und ich finde das hochspannend, die Bilder sind toll, Idee an sich auch. Das war's schon.
Was wunderbar, lieber Emanuel, wir waren da doch auf der fast richtigen Spur. Also Pyrenäen, Sibylle hatte ja verschiedene Alpen respektive Berglandschaften aufgezählt. Die Pyrenäen sind uns nicht in den Sinn gekommen, die sind noch ein bisschen weiter weg zwischen Spanien und Frankreich gelegen. Und mit Tucholsky, den hatten wir ja auch, respektive eben der liebe Roman hat also die Waschmaschine gewonnen. Mit Tucholsky war ganz genau richtig. Und dass du uns ein Fotobuch mitgebracht hast, finde ich auch ganz wunderbar, weil das ergänzt natürlich unsere Bibliothek der gelesenen Bücher im Einsatzliteraturclub aufs Beste. Also wundervoll, dass du uns das da mitgebracht hast. Ich fand es auch ein wunderbarer Satz und ich fand es eine ganz vergnügliche, mittlerweile schon 3/4 Stunde. Wir haben völlig überzogen, weil es zu lustig und inspirierend war mit euch. Ganz herzlichen Dank für diese Zeit, die ihr mit uns verbracht habt. Meine Lieben, die da mitgesprochen haben mit Simon, Juraman, Franks, Sibylle, die auch Glücksfee war und eben Emanuel für das Buch und meine lieben Co-Moderatorinnen und Co-Moderatoren. Andreas musste bereits wieder gehen, aber so ist es eben mitten in der Woche. Jetzt können wir den Rest der Woche in Angriff nehmen und hören uns wieder am Wochenende um 10 Uhr. Ich freue mich. Tschüss zusammen. Ich gebe das Mikro noch weiter, um Tschüss zu sagen.
Tschüss. Danke, tschüss.
Tschüss.
Bis zum Wochenende. Tschüss.
Was für eine großartige Diskussion. Es hat mir riesig gefallen. Der Satz mit diesen Farben, bin ganz bei euch, was das ausgelöst hat bei uns an ästhetischen Assoziationen und dann vor allem auch an literarischen Konnektionen, Verbindungen, die hergestellt worden sind und dann der Humor, die Wortspiele. Einfach genial. Eine nachmittägliche Sternstunde für mich. Vielen Dank.
Ja, dann sage ich auch nur noch bis Samstag. Es war super schön. Danke fürs Mitmachen.
Und jetzt die Musik.
Ja, die will sich nicht abspielen lassen. Keine Ahnung warum.
Ich habe keinen Bock.
Ich drücke da die Knöpfe auf meinem Rodecaster, mal einen anderen versuchen.
Dann hat der keinen Bock, der Rodecaster.
Nein, der hat jetzt wirklich keinen Bock. Das ist jetzt...
Drück mal den Schiefer. Knopf.
Ja, ja, genau. Ja, also. Den Schieferregler.
Sorry, heute keine Musik. Müssen wir uns denken. Ein bisschen Wassergeplätscher. Wir lassen die Beine baumeln in diesem schiefergrauen Pyrenäensee.
Wunderbar. Also, bis Samstag. Ciao, ciao miteinander.
Tschüss miteinander.
Tschüss.
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 Ist halt ein bisschen schief gelaufen.